Einen schönen guten Tag. Ja, hier ist der Olli Dübschke vom Sportstunde Golden Underdogs Folge 2 haben wir heute. Ihr wisst, wir haben ja was Neues hier. Jede Woche reden wir über Bobsport und vor allen Dingen über Simi und vor allen Dingen mit der, ja, das ist ja kein Golden Underdog, das ist ein Golden Girl. Sandra Kyriazis, mein Golden Girl.
Genau, weil ich so alt bin, ne?
Frauen kann man keine Komplimente machen. Die gehen immer nach hinten los, ne? Jetzt ist man einfach so nett, ja? Denke ich, wie fange ich denn mal an? Ganz nett, Golden Girl. Boah, weil ich schon so alt bin. Nein.
Wunderschöne Grüße, liebe Olli, aus dem sonnigen Portugal sende ich dir.
Du bist schon ein paar Tage da und suchst in Portugal eine Bobbahn, oder?
Ich suche nicht. Ich genieße einfach noch ein bisschen die Sonne. Beziehungsweise ist das ja hier so ein bisschen wie Arbeit zu sehen, weil ich natürlich versuche, hier auch Connections zu machen. Und das ist so eine tolle Woche, wo wir mit so ein paar Creatern und so zusammen sind und gemeinsam Golf spielen und Motorrad fahren. Und ist sehr, sehr cool und macht Spaß. Und da ist es ja auch wichtig, dass die Veranstalter zufrieden sind. Und ich glaube, das sind sie. Und ja, morgen geht's wieder zurück.
Schön, aber eine Bobbahn hast du nicht gefunden, zufällig in Portugal.
Nee, aber schöne Golfplätze.
Hier, herzlich willkommen zum Golf-Podcast mit. Nein, wir reden hier jede Woche über Bobsport und vor allen Dingen über Simi, unsere Nigerianerin, die den olympischen Traum erfüllen möchte und Sandra dabei hilft als Trainerin, Coachin.
Als Coach.
Sagt man das, Coaching? Gibt es da keine weibliche Form? Coaching, Coach, als Trainerin?
Ne, gibt es bestimmt nur in Deutschland. Die würden da irgendeinen Genderwahn draus machen aus Coach.
Ja, wahrscheinlich. Ja, Sandra, auch wenn du in Portugal warst, ich denke mal, du hattest Kontakt mit Simi. Eine Woche ist es her, da hatten wir unseren Aufschlag hier. Was ist in der Woche passiert? Ich habe gesehen, Simi hat, glaube ich, den Bob abgeholt, ne?
Genau, was ist passiert? Die sind ja dann nach Hachenburg gekommen, beziehungsweise haben sie, glaube ich, so 2 Kilometer Luftlinie von meinem Haus diesmal ihre Unterkunft gehabt. Und dadurch hatten wir natürlich kurze Wege. Und wir haben viel an den beiden Bobs rumgeschraubt, haben da alles vorbereitet. Ich war Stammgast im Baumarkt und habe da alles gekauft, was wir so irgendwie noch brauchten. Dann haben wir so eine Plattform in dem Transporter hinten drin, die über die Radkästen geht, dass man quasi 2 Bobs nebeneinander stellen kann. Die war ein bisschen dünn. Da haben wir gesagt, die müssen wir noch mal verstärken. Also wieder ab in den Baumarkt, USB-Platten gekauft, noch die Plattform verstärkt. Also wir haben Bob der Baumeister gespielt und ja, haben die Bobs einfach alles vorbereitet. Und an dem Tag, wo ich hier nach Portugal bin, sind die Mädels aufgebrochen Richtung Fähre, Kiel und sind dann nach Lillehammer übergesetzt oder erstmal nach Schweden und sind dann von Göteborg nach Lillehammer gefahren, haben jetzt die ersten 3 Tage auf Eis hinter sich. War natürlich alles super aufregend, für mich auch. Und dann haben sie mir die Videos geschickt und ich hatte vorher schon alles organisiert. Hier Portugal stand halt ein halbes Jahr länger schon fest und da wollte ich dann auch nicht mehr absagen. Und die Mädels haben gesagt, wir schaffen das auch ohne dich. Und das Wichtigste ist die Vorbereitung und jetzt muss er halt einfach Kilometer sammeln, einfach wieder ein Feeling bekommen an den Lenkseilen und sie findet es super schön. Sie hat geschrieben, oh, ich fühle richtig, dass der voll schnell ist, der Schlitten. Und ja, das macht dann Spaß. Jetzt haben wir heute früh uns abgedatet, weil heute bahnfrei ist. Also heute gibt es kein Bahntraining für die Teams, sondern die Bahn wird wieder ein bisschen vorbereitet und schön gemacht. Und dann geht es nochmal 4 Tage, wo sie fahren kann. Ich fliege dann am Sonntag nach Riga und dann treffen wir uns für die 2. Vorbereitungsphase in Sigulda in Lettland und werden dann dort nochmal fahren.
Aber ich glaube schon, wie ich dich kennengelernt habe, auch mit deiner ganzen Energie, bist schon ein bisschen traurig. Nein, du bist natürlich nicht traurig, dass du in Portugal bist, aber du bist traurig, dass du nicht bei Simi sein konntest bei den ersten Tagen, oder?
Ja, also da man fiebert so mit, ja, ob da alles klappt und dass sie, aber ich habe alles stabsmännisch vorbereitet und da kam von allen Coaches, die ich gefragt habe, könnt ihr ihr bitte helfen? Kannst du bitte mit ihr eine Bahnbegehung machen? Kannst du bitte ihr helfen, die letzten Sachen am Bob vorzubereiten? Und von denen habe ich dann alles Bilder gekriegt, ne, so Selfies, hier läuft alles, mach dir keine Sorgen. Also das manchmal ist ja Vorbereitung alles. Und das habe ich da gemacht. Und manchmal ist es ja vielleicht auch nicht so schlecht, ja, dass ich nicht wie so.
So eine Glucke, oder?
Ja, vielleicht so. Genau. Also, dass man jetzt nicht. Ich habe ja viel abgenommen und habe auch sehr ne, viel eben vorbereitet, alles, was ich machen konnte. Aber ob ich jetzt an der Bahn stehe und mit ihr. Ja, natürlich hätte ich es gern gemacht. Punkt.
Logisch. Aber sprich doch mal aus deiner eigenen Erfahrung, die ersten Tage wieder im Training auf dem Eis. Was sind da so die Grundlagen, die man wieder rausholen muss? Ist es Basics? Ist es wieder das Gefühl, wie du sagst, Längsseile fürs Eis?
Also für mich war das immer super, super aufregend im Vorfeld. Also man war, also ich war, ich will nicht sagen extrem nervös, aber es war eine andere Anspannung. So dieses, oh. Kann ich es noch? Scheiße, wie fühlt sich's an, wenn du dann vielleicht einen neuen Schlitten oder sowas hattest? Und dann war das wirklich, du saßt drin, der Puls ging hoch, du bist die ersten 5 Meter gefahren, du bist in die erste Kurve reingefahren und dann war einfach ein fettes Grinsen im Gesicht und oh, alles wieder da, alles fühlt sich super an. Und dann habe ich halt immer unheimlich gerne so diese kleinen Feinheiten ausprobiert. Also wie reagiert der Schlitten? Was macht der? Und ich bin dann halt im oberen Teil, wo jetzt noch nicht so viel passiert, wo man noch langsamer ist. Dort habe ich immer extrem viele Dinge einfach ausprobiert. Klingt jetzt total verrückt, aber ja, da habe ich halt die. Ich soll ja auch so ein paar Anekdoten erzählen, oder?
Natürlich, unbedingt. Achtung, Anekdote.
In Winterberg, es waren die ersten Fahrten, die wir da, ich weiß nicht, wann es war, und runtergefahren und im oberen Teil hat ein Bahnarbeiter noch so einen Besen oder eine Schaufel, war es, stand noch in der Bahn. Und ich komme aus einer Kurve raus und denke so, ups. Und habe dann quasi um das Ding gelenkt. Hab mir gedacht, ich fahr jetzt mal um das Hindernis drum herum. Und dann habe ich mir gedacht, oh, irgendwie bist du schöner hinten rausgekommen. Also, ne? Und dann hab ich das verfeinert, weil ich gedacht habe, irgendwie hat sich's gar nicht so dumm angefühlt, da hinten aus der Kurve rauszukommen. Ja, als ich dann aufgehört hatte, kam, es war ja in der Zeit zum Schluss, wo ich gefahren bin, war das ja die große Konkurrentin, die Kathleen Martini, und die rief mich dann an im Herbst oder im September 2014, Sandra, du, jetzt wo du aufgehört hast und so, ne, würdest du mir deine Secrets von Winterberg mal erzählen, weil dort war dann die Weltmeisterschaft und das fand ich so cool, dass sie überhaupt auch den Mut aufgebracht hat, logischerweise mich zu fragen. Und es war auch ja irgendwo eine Anerkennung, dass sie wusste, ich mache dort irgendwas anders. Und sie war ja auch eine gute Pilotin, ne? Und das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir halt dann, habe ich über diese Teile da oben gesprochen, habe ja auch gesagt, wie ich da drauf gekommen bin, eben die Schaufel vom Bahnarbeiter. Und ja, und dann hat sie das gemacht und dann kam nur das Feedback, geil. Wäre sie selber nie auf die Idee gekommen. Und das habe ich immer gerne gemacht. Einfach Dinge anders gefahren. Und das versuche ich natürlich jetzt auch meinen Schützlingen irgendwie beizubringen. Aber das ist dann manchmal ein bisschen schwieriger und jetzt mit der Sprachbarriere natürlich noch ein bisschen mehr logischerweise. Weil wie soll ich diese kleinen Feinheiten erklären, ja? Heute früh habe ich gesagt, Popometer. Jetzt musste ich erst mal gucken, wie übersetze ich für Simi Popometer? Ja?
Und habt ihr da ein Wort gefunden?
Ja, sie meinte Bam Bam, würde man bei so kleinen Babys ne, wenn man so einen Klaps auf den Bambam gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann den Bambam-Mieter.
Ja, Bamba-Mieter. Aber wieder was kreiert hier auch schon bei uns jetzt hier in Sportstunde Golden Underdogs. Jetzt hast du aber, du hast natürlich gerne immer was ausprobiert, auch im Training. Aber ist die Simi denn schon so weit, dass sie einfach mal irgendwas ausprobiert? Zählt bei ihr nicht einfach Läufe, 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 Läufe?
Ja, das sage ich ja, dass sie dann natürlich auf das bauen kann, was ich eben vielleicht schon mal ausprobiert habe. Und heute haben wir nur besprochen, was sie jetzt vielleicht mal für Kufen fährt, dass wir da mal sehen, wie es sind ja dort auch andere Nationen und natürlich auch Mädels, die ihre Konkurrenten dann sind, die direkten Konkurrenten, auch wenn es andere Nationen sind, aber gegen die sie bestehen muss, um sich zu qualifizieren. Und das ist gar nicht so dumm. Also ich studiere jetzt schon immer ein bisschen die Zeitlisten. Und da ist mir halt aufgefallen, dass der Speed noch nicht so passt. Also gerade, dass sie jetzt eben neue Geräte hat und ich von beiden Geräten ja weiß, dass sie eigentlich im Topspeed schnell sein müssten. Aber wir hatten besprochen, dass sie halt noch nicht diese guten Kufen fährt. Die wollen wir auch ein bisschen safen. Sondern dass sie erstmal zum Einrutschen einfach irgendeine Kufe draufschnallt. Dass er was drauf hat, womit sie fahren kann. Und die ist definitiv keine schnelle Kufe. Das wissen wir ja schon. Und von daher ist jetzt noch so ein bisschen die Aufregung. Wir haben jetzt besprochen, dass sie morgen diese Kufe fährt, diese gute. Und dann sehen wir ja schon mal, was da dann sich verändert in den Zeiten, in den Abständen zu den anderen. Da fahren in ihrer Gruppe zwei Konkurrentinnen mit. Und dann kann man ja schon mal sehen, wo steht sie denn mit dem Topmaterial. Ja, das wird auf jeden Fall spannend.
Jetzt ist das so wahrscheinlich, ich bin ja nur der Bob, der Baumeister, eben nicht der Bob-Fahrer. Deswegen frage ich manchmal ein bisschen blöd, aber wir wollen ja alles auch ein bisschen lernen, was mit dem Bobsport zu tun hat. Man könnte ja also sagen, ja, warum fährt ihr denn vom Westerwald nach Lillehammer? Winterberg ist doch gar nicht so weit. Wieso trainiert ihr nicht da? Ist das immer dann auch international so Trainingsorte? Da gibt's, kannst du dir Zeiten buchen oder trifft sich da die Elite und dann an dem Dienstag von 9 bis 14 Uhr kann man dann irgendwie einen Slot buchen oder da kann man mitfahren oder wie ist das organisatorisch?
Also die kleinen Nationen oder kleineren Bobsportnationen, die haben ja in der Regel keine eigene Bobbahn. So, und jetzt fahren quasi in Lillehammer und Sigulda die entweder keine eigene Bahn haben oder eben von da sind, also die Letten oder die Norweger, da gibt es jetzt nicht so viele, bei den Letten noch mehr, auf ihrer eigenen Bahn. Und in Deutschland würde man jetzt gar nicht auf die Bahn kommen, weil die am Anfang natürlich von den deutschen Teams genutzt werden. Und Deutschland hat auch immer schon so Kooperationen gehabt, so ein bisschen. Und in Winterberg geht es zum Beispiel erst los für die deutsche Bobmannschaft am 27. Oktober. So, und das ist natürlich jetzt, da ist ja Simi dann schon über eine Woche Bob gefahren, 10 Tage. Das ist ja schon mal ein Vorteil, ne? Bedeutet aber eben, dass man diesen Aufwand hat und da hochfahren muss und diese Abfahrten bezahlen muss. Aber die muss ich so oder so bezahlen, also auch in Deutschland, weil sie ja, ja, das ist ja eine deutsche Bahn ist. Die deutschen Athleten müssen in Deutschland nichts bezahlen, die Österreicher in Österreich nicht. Und die Schweizer zum Beispiel, die haben ja mit St. Moritz diese Naturbahn, die geht ja erst ab, ich sag mal, zwischen Weihnachten und Silvester ist die Eröffnung. Und die haben ja jetzt auch nichts. Also fahren die dann auch quasi diese anderen Bahnen, die das für die Nationen anbieten. Und das war in der Vergangenheit immer La Plagne in Frankreich, eben Lillehammer, kommt jetzt vermehrt wieder dazu, weil dort in 2027 die Weltmeisterschaft sein wird. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Bahn. Und sie hatten vom Bahncharakter ist sie ähnlich zu Cortina.
Kurz reingeworfen, in 4 Wochen Weltcup-Auftakt eben auch in Cortina, ne?
Ja.
Ja, habe ich recherchiert, ja.
Ja, nee, das stimmt. Also dort fahren jetzt, also die Briten sind da oben, die Rumänen sind da oben, Liechtenstein, Schweiz, Holland oder Niederlande. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wer da noch alles drauf stand auf der Liste. Also es sind enorm viele Gruppen Und dort gibt es sogar so Night Sessions, die abends um 10 sind, damit die alle unterbringen. Aber man kommt auf Läufe und auf Fahrten und das ist wichtig. Und da zählt jetzt nicht unbedingt zu schauen, habe ich jetzt das beste Material, ist die Kufe jetzt exakt geschliffen, sondern einfach erstmal nur fahren und wieder das Gefühl für die Lenkseile bekommen und wie reagiert das neue Material, der neue Schlitten. Und das war jetzt eben erstmal das Ziel, dass die sich nur einrutschen am Anfang.
Wir wollen ja hier auch Geheimnisse lüften und das ist ja auch ein Projekt, was Geld kostet. Muss man dann pro Fahrt bezahlen? Zahlt man pro Trainingstag oder wie ist das und wer bezahlt das eigentlich? Musst du das bezahlen? Zahlt das der nigerianische Verband oder?
Man muss jede Abfahrt bezahlen und es jede Fahrt und es wird ein Unterschied gemacht, ob man Monobob, Zweierbob, Viererbob fährt. Da gibt es also auch nochmal Staffelungen. Monobob ist die günstigste Alternative und es ist von Bahn zu Bahn verschieden, geht aber, ich sag mal, kann man grob rechnen, 100 € plus minus. Manchmal kostet vielleicht eine Monobob-Abfahrt nur 60 € und Zweierbob vielleicht dann 90 oder sowas. Das ist verschieden und ich weiß ehrlich gesagt nicht den Preis von Lillehammer. Das spielt auch keine Rolle. Wir haben einfach mal angesetzt, grob 100 € pro Lauf, weil einmal kostet es vielleicht 120 und dann eben nur 80. Und das haben wir eben versucht einzuplanen. Und das muss jetzt Simi alles bezahlen. Aber Ziel ist es natürlich, diese ganzen Kosten über die Golden Underdogs abzubilden und dadurch eben diese kleinen Nationen zu entlasten. Weil es geht ja, na, das kann man sich ja vorstellen, wenn du dann nicht so viel Geld hast, dann verzichtest du eher auf Fahrten. Du eigentlich brauchst ja sowieso mehr Fahrten, und aber so ist das ja immer so ein Struggle, den die haben. Dann haben die eben nicht diese vielen Fahrten. Und dann haben die auch nicht dieses, ich sag mal, große Team dahinter, dass man so ein Testprogramm fahren kann. Und dann muss man sich so ein bisschen orientieren und gucken, dass man mit anderen kleinen Nationen zusammenarbeitet. Und das macht auch eigentlich Spaß. Und am Ende ist man zwar ein Konkurrent, aber also es geht einem doch besser, wenn man weiß, ich habe die jetzt geschlagen, trotz Nettigkeit oder so, ne?
Wie viele Trainingsläufe ist denn optimal an so einem Trainingstag? Mal jetzt weg, unabhängig von Geld, dass du sagst, okay, ja, fünfmal schaffe ich, zehnmal schaffe ich. Wie oft schafft man das eigentlich? Du musst das Ding ja auch wieder nach oben bringen. Du kannst ja nicht irgendwie, das ist ja alles auch echt Aufwand.
Also es ist da nur möglich, drei in einer Session zu machen. Drei, und das ist auch okay. Das hört sich jetzt wenig an, aber es ist ultra, ultra anstrengend, auch für den Kopf. Da du brauchst dann auch, der Kopf muss dann mal abschalten, ne? Es ist ja eine enorme mentale Leistung auch, die du da bringen musst. Und wenn sie die Möglichkeit hat, wenn die einzelnen Sessions nicht so nah beieinander oder nicht zu weit auseinander liegen, dann will sie jetzt auch versuchen, mal noch eine zweite Einheit am Tag zu machen, dass sie auf 6 Läufe kommt. Das wäre dann schon gut. Also ich habe in meiner Hochzeit vielleicht 8 gemacht am Tag, 4, 4. Ja, und das ist wirklich nur am Anfang in der ersten Woche hoch, runter, hoch, runter, einfach rutschen, 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 Kilometer machen, haben wir dazu gesagt. Und gar nicht jetzt auf Material oder so geguckt, erstmal nur eine Woche Feeling wieder zurückbekommen.
Ich überlege gerade, wie man das hinbekommt, dass man sagt, habt ihr nicht Lust, einen Trainingslauf von Simi zu sponsern? 100 € und wir sagen, das ist der Trainingslauf von Familie Müller aus Landshut. Vielleicht habt ihr Lust, draußen zu helfen. Vielleicht habt ihr auch einfach Bock zu sagen, komm, schickt uns Vorschläge. Vielleicht habt ihr auch so einfach Bock zu spenden, weil ich glaube, Simi aus Nigeria hilft jeder verdammte Euro, ne?
Unterm Strich ja. Also heute wurde ja dann der Flug gebucht, ne? Da haben wir jetzt auch hin und her geschaut und von wo man fliegt und wo ist es noch günstiger. Und jetzt haben wir da was gefunden und haben es auch einfach direkt gebucht, weil irgendwann muss man buchen. Und das weiß man ja auch, wenn man in Urlaub fährt. Manchmal denkt man sich, und am besten schaut man auch nicht mehr, wenn man gebucht hat, damit man sich nicht ärgert, dass man irgendwann noch was Günstigeres gefunden hat, sondern dass man sagt, hey, das passt jetzt und ja, aber es ist jetzt in dem Fall günstiger zu fliegen, wie mit einem Auto zu fahren, weil der Weg dahin ist ja, erstens bin ich dann 4 Tage, sitze ich im Auto und ich weiß nicht, wie viel 2000 Kilometer ist das eine Strecke oder sowas. Das kostet ja auch viel mehr Sprit. Also von daher ist das jetzt schon eine gute Lösung. Und ich habe ja schon eine Tasche mit meinen warmen Sachen quasi den Mädels mitgegeben in unseren Transporter.
Portugal nach Lettland, ja, ne? Da muss man sich da eben kurz zu Hause alles, eine Tasche komplett raus und andere Tasche komplett neu packen, ja. Was du eben mal gesagt hast, das interessiert mich auch. Du hast gesagt, oh Lillehammer, das ist eine schöne Bahn. Was ist denn eigentlich eine schöne Bahn?
Ja, also ich wurde früher auch immer gefragt, was war so deine Lieblingsbahn? Und natürlich findet man Bahnen toll, auf denen man schöne Erfolge und so gefeiert hat, logischerweise. Und es gibt halt Bahnen, die, wie kann ich das am besten erklären? Es gibt halt schwierig und technisch anspruchsvolle Bahnen. Und da braucht man natürlich auch noch mehr alle Sinne beisammen. Und da machen kleine Fehler, führen halt zu Unfällen oder können schneller zu Unfällen führen. Und ich finde Bahnen schön, wo Fehler nicht gleich zum Sturz führen, sondern wo die einfach nur Zeit kosten. Also das ist für mich. Und wenn es sowieso in der Landschaft einfach toll ist. Und Norwegen ist halt einfach eine schöne Landschaft. Und früher war meine Lieblingsbahn tatsächlich Cortina. Ja. Aber eben die alte, die ist ja jetzt abgerissen. Weil dort hat uns Mädels keiner zugetraut, dass wir da runterkommen. Dort gab es auch eine ganze Zeit gar keine Wettkämpfe für die Jungs, weil dort oft gab es da auch mal Stürze und so. Weil das so eine ruppige Bahn war und die hat keine Banden gehabt, die vereist waren, sondern also die Seitenwände, sondern die waren Beton und das hat halt so gescheppert, wenn man da reingedonnert ist. Und ja, aber die mochte ich. Aber dort hat 4-mal ein Wettkampf für Damen stattgefunden und ich habe jeden gewonnen. So, das ist natürlich auch für mich so was Cooles zu sagen, hey, es gab in Cortina auf der alten Bahn nur mich als Siegerin. Ist doch geil. Und ja, fand ich einfach immer cool. Und dort habe ich ganz, ganz tolle Erfolge gefeiert und so dieses. Und da waren auch die Bahnarbeiter, ja, weil wir eben jetzt die ersten Mädels waren, die da gefahren sind. Und dann war ich dann halt das erste Mädel unter einer gewissen Schallmauer von einer gewissen Zeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine Minute war oder 58 Sekunden. Und dann das erste Mädel, was eine gewisse Geschwindigkeit, Rekord aufgestellt hat dort. Und ja, da verbindet man halt einfach schöne Sachen. Und Cortina ist einfach traumhaft schön da auch, ja.
Kommen wir sicherlich noch zu in einer der Folgen, ja. Wie gesagt, 4 Wochen in Cortina. Da werden wir das mal alles wieder auspacken. Und Bahnarbeiter sind nicht die von der Deutschen Bahn, sondern tatsächlich die, die auf der Eisbahn zu tun haben. Und nicht, dass wir da irgendwie was verwechseln, ne, oder?
Nein, die heißen tatsächlich die Bahnarbeiter. Und es gibt dann eine Bahnwartung und es gibt einen Eismeister. Da gibt es auch so ein paar Legenden. Einfach Legenden gibt es da, die einfach perfektes Eis immer gezaubert haben. Die einfach auch da das gewisse Auge hatten, dass die auch das Profil so ein bisschen, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein überdimensional großer Rasierer. Ja, wie so ein Riesenhobel. Und damit wird das Eis ja immer, jeden Morgen wird die Reifschicht weggehobelt und dann kommt da Wasser drauf. Und dann gibt es da halt wieder eine neue, frische, gelackte Piste. So wie wenn im Eisstadion dieses Auto da so drüber fährt, ne? Und hinten kommt diese geile, frische Eisschicht raus.
Spiegelglatt, das sagt man ja mal so gerne, ne?
Richtig, ja. Und dann gab es ich glaube, es war in Calgary, die haben mit warmem Wasser gemacht und so, ne? Das war dann auch, da hat auch jede Bahn hat so ein spezielles Eis gehabt und auch einen speziellen Sound, wenn du runterfährst und den geilsten, sorry, dass ich immer geil sage, aber den schönsten Sound und das coolste Feeling gibt es einfach in St. Moritz. Das ist so, Das ist einfach so schön, dort zu fahren. Das ist wie, ja, das ist die Wiege des Bobsports. Und dort hörst du einfach nichts. Das ist so lautlos. Und da macht es einfach nur.
Wie so ein E-Bob. Ein E-Bob. Ein E-Auto.
Nee. Dort ist einfach dadurch, dass kein Betonkörper hinter dem Eis ist, sondern nur Schnee und nur Natur, hört sich das so cool soft an. Das ist wie auf Softeis fahren.
Ich habe noch eine aktuelle Geschichte aus dem Bobsport, mit der ich noch. Mache ich das jetzt sofort oder mache ich das erst? Ich mache es jetzt sofort, weil es mir gerade einfällt. Wir haben was, vielleicht hast du da eine Meinung zu. Nein, nee, pass auf, gibt ja so einen Dopingfall. Francesco Friedrich musste seinen Zweierbob-Weltcup abgeben, weil sein Anschieber wohl gedopt war. Und er hat ihm was genommen, was irgendwie im Training erlaubt ist, aber beim Wettkampf nicht. Habe ich zum Beispiel nicht verstanden, warum. Weißt du, worum es da ging?
Ehrlich gesagt, nein, natürlich haben wir das alle gehört, aber ich beschäftige mich damit auch nicht. Und jeder Sportler weiß es ja, wie man sich so zu verhalten hat und weiß auch, dass es eben, ich sag mal, Mittel gibt. Also ein Beispiel ist, und das kennt jeder, wenn er erkältet ist und dass er den Tag übersteht, dass er sich hier Vicdamate und Vicmedinate oder dieses Aspirinkomplex oder sowas reinpfeift, ja? Und dann sagt er, oh, dann habe ich den Tag überstanden. Das sind zum Beispiel Mittel, die sind nicht erlaubt. Das ist, wo jeder sagt, was? Ja, nimm doch das. Und das geht nicht. Und da gibt es eben dieses, ich meine, das ist das Aspirinkomplex und das hat oft gewechselt. Ist nur ein Beispiel von einem Medikament. Ich weiß nicht, was noch ist. Und bei manchen Medikamenten, die du einfach nehmen musst, brauchst du dann eine ärztliche Deklaration dabei, warum man das genommen hat, ja, dass es jetzt medizinisch erforderlich war, wie zum Beispiel bei einer Entzündung irgendwo eine Kortisonspritze oder sowas. Also was für jeden normalen Patienten die normalste Therapie ist, muss immer erst abgesegnet werden und ist jetzt nicht ganz so normal. Also auch eben, du musst dann auch angeben, dass du eine Aspirin oder so genommen hast, wegen Blutverdünnung und so weiter. Es gibt aber Dinge, die sind eben erlaubt, die sind im Wettkampf und im Training erlaubt. Und dann gibt es Dinge, die sind im Wettkampf nicht erlaubt. Und das sind so aufputschende Dinge, wie eben ein Aspirinkomplex oder sowas.
Er hat genommen Methylhexanamin. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Das weiß ich leider auch nicht, was das müsste man mal googeln, habe ich mich wirklich nicht mit beschäftigt. Der war ja ganz, ganz neu dabei. Ja, und der kam und hat alles weggebombt. Ja, also der war halt auch extrem gut. Und dann kommt sowas, da hast du natürlich dann auch so die Stimmen, die sagen, ach, deswegen. So, und dann, man hört eigentlich ganz selten, dass jemand sagt, jo, hab Scheiße gebaut. War so. Es war im Fleisch, es war im Training erlaubt. Und gerade wenn es dieses Thema im Training erlaubt. Es gibt sogar eine NADA-App, die hatte ich mir runtergeladen, wo ich noch aktiv war. Die kann sich jeder runterladen und da kann man mal schauen, man hat ein Medikament, man gibt das ein und dann wird gesagt, ist erlaubt, nicht erlaubt, ist im Wettkampf erlaubt, ist im Training erlaubt und im Wettkampf nicht erlaubt. Diese ganzen Unterschiede kann man da gucken, wenn man sich unsicher ist. Und ansonsten bei jedem Arztbesuch, wenn das nicht ein Arzt ist, der sowieso weiß, dass du Sportler bist, habe ich immer gefragt, steht das auf der roten Liste? Also ist es genehmigt für Sportler? Und ja, man muss sich immer mehr absichern. Das ist logisch. Und dann gibt ja Kurse, die man dann, Kurse klingt jetzt doof, aber wo man halt auch belehrt wird. Ich kann mich entsinnen, dass dann mal ne, wir die Belehrung hatten. Also man kann jetzt auch nicht, wenn du jetzt gerne Mondkuchen isst, und dir einfach mal so einen halben Mondkuchen reinpfeifst und direkt eine Dopingkontrolle hast, bist du sogar auch positiv. Ja, oder was hat er gesagt? Also geht jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn Wettkampf ist, durch so ein Mondfeld spazieren. Ich bringe das nur durcheinander. Es gibt so ein ganz normales Nasenspray. Ich weiß jetzt nicht, ob es Nasivin oder Otrivene ist. Eins von denen ist nicht erlaubt. Und das nimmt aber, nehmen die meisten, weil das hilft ja auch immer, weil da dieses Ephedrin drin ist, was halt aufputschend ist. Und das ist halt, ja, das sind so Dinge, die nicht erlaubt sind und ja, ist unglücklich für den Athleten, richtig doof. Es gibt ja jetzt sogar einen Dopingfall. Eine österreichische Rodlerin, die hat sogenannte Misstests. Das heißt, die ist gar nicht des Dopings überführt, die wird aber gehandelt, als wäre sie Dopingsünderin, weil sie nicht aufgefunden wurde. Weil die Dopingkontrolleure, die kommen ja unangemeldet. Und da gibt es ein Zeitfenster von, ich glaube, es ist immer noch so, von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, wo die vorbeikommen, unangemeldet, die klingeln an deiner Tür, du hast so ein Programm, wo du dich abmelden musst und da gibt es ein Zeitfenster, wo du musst dort sein, wo du sagst. Also gerade je höher der Testpool ist, also ist man eben Olympiakader, umso engmaschiger ist das und du musst da sein. Es ist auch eine Art von Superdisziplin, dass du da immer dran denkst, das auszufüllen. Kannst nicht mal sagen, oh geil, jetzt gehe ich mal ganz schnell, fahre ich jetzt einfach irgendwo hin. Und ich weiß noch, dass einer von uns, der hatte schon, mit dem Sohn war was und der Sohn hat sich verletzt und musste ins Krankenhaus. Und in der Zeit kam dort die Dopingkontrolle an und er war ja nicht zu Hause. Das ist jetzt nicht schlimm, man darf sogenannte Misstests dreimal haben, aber dann bist du gesperrt. Du bist gesperrt und am Ende wusstest du vielleicht gar nicht, dass da jemand zu dir kommen wollte. Also das ist total verrückt und du bist dann. Und das finde ich dann auch, wo ich mir denke, ey, jetzt ist da jemand gesperrt wegen einem Misstest, wobei ich dann auch sagen muss, wenn du schon zwei hattest, dann bin ich aber richtig vorsichtig, dass du jetzt nicht noch einen dritten, und das war eine Medaillenkandidatin, ne? Richtig bitter.
Aber ist ja so ärgerlich, ne? Du bist ja in einem Team, Zweierbob, Viererbob und einer baut, Entschuldigung, Scheiße und du bist als Pilot, als Pilotin die Gehaschte. Das ist schon so ärgerlich. Bitter. Das wird uns auch leider immer verfolgen, das Thema Doping, aber wir wollen ja lieber über Sport reden, ne? Aber ab und zu müssen wir vielleicht in dieser Wintersportsaison auch drüber reden, je nachdem, was passiert. Und da wollte ich mal deine Meinung hören. Und irgendwann wirst du uns auch mal erzählen, wer dich so alles um 6 Uhr früh geweckt hat.
Ja, das ist ja auch interessant.
Was für nette Menschen bei dir anklopfen und sagen, hallo.
Also zu einer Frau kommt auf jeden Fall immer eine Frau und zu einem Mann immer ein Mann. Und die wenigsten wissen auch, wie eine Dopingkontrolle abläuft, ja? Weil die denken, wie du gehst zum Arzt und kriegst dein Becherchen, gehst auf Toilette und pieselst da rein. Das ist ein bisschen anders. Ein bisschen sehr anders, weil natürlich auch daraus entstanden, was schon Sportler unternommen haben zum Bescheißen. Keine Ahnung, da können wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast draus machen, was da so für verrückte Sachen. Aber es ist schon auch so ein bisschen, ja, es geht schon so in die Intimsphäre rein. Und also für mich, das wirklich schlimmste Erlebnis war Dopingkontrolle bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Und da bist du reingekommen in diese Toilette, das war gefühlt ein Tanzsaal. Und um die Toilette in schrägen Winkeln standen Spiegel, also von hinten überall. Du musstest sowieso, bevor du dorthin gegangen bist, alles, also hier, ich sag mal, die Frauen, ne, Pulli hoch, BH zeigen, Hose runter, drehen, bücken. Und dann hast du nur gedacht, also du gehst ja auch nicht alleine auf das Klo, sondern da sitzt ja eine weniger als einen Meter vor dir und guckt, wie du da in den Becher pieselst. Du kannst dann eigentlich nicht, ja, da gibt es dann so Tricks, dass der Wasserhahn aufgedreht wird oder dass du den Mund öffnest. Ja, weil das irgendwie der Schließmuskel vom Mund hängt irgendwie unten, dann bist du ein bisschen entspannter und dann denkst du dir nur, denk jetzt nicht drüber nach, was die jetzt alles sehen können, während du in den Becher pinkeln musst, weil ja hinten noch die ganzen Spiegel waren. Das war so richtig, eigentlich war es schon, ja, es war so ein bisschen erniedrigend. Ja, das, also da dann immer können, da musst du einfach den Kopf ausschalten. Und dann kommt ja noch dazu, meistens wirst du ja nach dem Wettkampf geholt. Und dann kannst du ja nicht direkt. Ja, weil dann guckst du vielleicht aufs Gewicht oder warst vorher noch mal schnell pieseln. Und dann hockst du, mein erster Weltmeistertitel, den habe ich gehabt. Und dann kam die, bist im Rennanzug und dann kommen die an und sagen, ja, bist, ich sage, ja, ich bin doch gerade gefahren. Nee, ich habe mein Personalausweis jetzt gerade nicht in meinem Rennanzug stecken. Aber ich bin doch jetzt die, die gefahren ist. Und dann lassen die dich ja auch nicht außer Augen. Ich hab keine schöne Siegerehrung gehabt, weil du hast einen Timeslot von einer Stunde, wo du dann in diesem Doping-Dingens ankommen musst. Und die haben mich dort von meiner Siegerehrung weggezogen. Ich hatte Hunger ohne Ende. Es gab dort nichts zu essen. Es gab nur Wasser zu trinken. Dann habe ich es endlich geschafft, diese, sorry, scheiß 90 Milliliter zu pieseln in den Becher. Dann haben die Messung gemacht, haben gesagt, ist zu dünn. Ja, wie auch? Ich musste ja nur Wasser trinken. Und dann habe ich dort, ich glaube, ich habe 4 Stunden in diesem, ich hatte Hunger. Ich habe so einen Hungerass gehabt, dass mir schlecht war. Also das war, also man hat mit Dopingkontrollen verbindet man auch nicht so schöne Sachen. Und ich sag dir, ich war heilfroh, dass ich nach meinem Olympiasieg keine Kontrolle hatte. Ich hatte sie vorher. Und dass ich das wenigstens zelebrieren konnte, ja.
Versprochen, dass wir in den vielen Folgen, die wir vor uns haben, nicht so oft über deine Dopingproben reden müssen, ja?
Es war ja immer alles in Ordnung, aber
Aber ist ja nicht schön. Also vor allen Dingen, ist mir jetzt egal, unabhängig von der Sportart, ne, darüber redet ja kaum einer, ne, was ihr eigentlich als Sportlerinnen und Sportler alles auch so erleben müsst. Es ist ja nicht nur das geile Event, sondern auch das Drumherum ist teilweise wirklich, wie du sagst, auch erniedrigend, was ihr alles mitmachen müsst. Ihr müsst immer, bevor ihr, weiß ich nicht, irgendwo mal hingeht, müsst ihr was irgendwo eintragen, ob das eine App ist oder am Computer, dürft es nicht vergessen. Das ist schon alles auch nicht so easy, finde ich.
ja, gehört dazu. Und das war, wo ich wusste, jetzt höre ich auf. Ich dachte mir so, dieses System heißt Adams, wo man sich eintragen muss. Und ich so, geil, kein Adams mehr. Und ich habe gesagt, so, und meine erste Erkältung, die ich habe, ich pfeife mir dieses Vic Medi-Night rein. Ich will wissen, wie das ist, wenn dir mal alle erzählen, dass das so super ist. Und das war wirklich super, wenn ich mir überlege. Das hätte man wirklich nehmen können, wenn es dir wirklich so scheiße geht und dann musst du aber Bob fahren. Also ist klar, warum das halt auf der Liste steht. Aber man wird ja schnell verurteilt, gedopt. Die denken dann alle, man nimmt halt, was weiß ich, Testosteron. Aber manchmal sind es ja wirklich, wirklich nur die Sachen. Und das ist dann, und viele wissen auch nicht und die gucken dann, was? Die gucken, wenn man das so mal erzählt, wie eine Dopingkontrolle abläuft, sind die völlig geschockt. Und stell dir vor, die nächste Urinprobe, die du abgeben musst beim Arzt, da geht dann als Mann, da geht dann irgend so ein, es gibt ja kein Arzthelfer, doch, es geht ein Arzthelfer mit.
Und der guckt dir da richtig schön zu auf dein Gemächt und wartest, bis du da. Ah, nee. Also. Wollen wir mal das Thema wechseln?
Ja, das können wir gerne machen.
Ja, wir müssen noch mal ein bisschen über Simi reden. Haben wir noch zu wenig drüber geredet, ganz kurz.
Ja, das stimmt.
Erstmal, die ist ja jetzt in Lillehammer. Sie ist voller Vorfreude, sie ist voll glücklich oder gibt es auch Problemchen oder ist läuft alles optimal im Moment?
Nee, es läuft, sie ist total happy, sie ist beide Schlitten schon gefahren jetzt und gestern das erste Mal eben den neuen Zweierbob und dann kam nur, oh, Sandra, der fährt so toll und sie ist so, also sie weiß ja jetzt auch, jetzt muss sie nicht beim nächsten Ding wieder ein anderes gemietete Schrottkarre nehmen und damit runterfahren, sondern der ist jetzt einfach auf sie abgestimmt und sie hat mich ja auch, wo wir die Vorbereitung letzte Woche gemacht haben, also selbst so einfache Dinge, die Lenkseile, die man in den Händen hat, dass die halt bequem in den Händen liegen, ja, dass der, ich sag mal, der Schuh sollte passen und nicht drücken oder zu groß sein oder sowas. Also einfach das angepasst. Und ich habe gesagt, pass auf, ich sage dir, was ich machen würde. Ich zeige es dir und du sagst, ob du es so möchtest und so besser findest oder eben nicht. Und das haben wir ja letzte Woche alles gemacht. Und das merkst du halt. Dann habe ich ihr gesagt, so würde ich jetzt meinen Sitz machen und auch erklärt, warum. Dann sagt sie, ja, das ist ja viel besser. Und dann hat sie in einer in einer Freude, das alles gemacht und hat jetzt eigentlich gesagt, ja, das macht ihr immer so nach dem Motto. Ja, aber das macht ja schon so einen Unterschied aus. Ich sage, ja, aber genau deswegen.
Freut sich über jedes kleine positive Ding, wo sie merkt, das hilft mir, ne?
Ja, und das macht natürlich Spaß. Und sie hat gesagt, oh, die anderen haben alle gesagt, wie toll der Bob aussieht, dass der so schön aussehen würde.
Er fällt auf. Wir basteln gerade nebenbei bei der Sportstunde an eine eigene Website, wo wir das alles auch mal platzieren können. Ich sage euch da allen Bescheid, damit ihr mal seht, worüber wir eigentlich reden, ne? Definitiv.
Ah ja, cool.
Sie ist jetzt noch in Lillehammer. Wann fährt sie dann nach Lettland?
Die kommen auch am Sonntag in Lettland an.
Das heißt, wenn wir wieder sprechen, bist du auch schon in Lettland?
Ich weiß nicht, wann wir unseren nächsten Termin machen, ob Sonntag oder Montag. Am Sonntag bin ich noch auf dem Weg quasi dahin und Montag haben wir dann schon das erste Training. Da muss ich mal schauen, wie viel Uhr das ist. Das klären wir dann einfach ab, wann wir. Genau.
Das klären wir beiden ab, denn das geht die anderen Leute da draußen ja mal gar nichts an.
Ja, vielleicht wollen die das ja wissen.
Aber vielleicht, genau, wäre schön, wenn wir da auch deine Gefühle nochmal dann kundtun können, wie du das wahrgenommen hast, sie in den Arm zu nehmen in Lettland. Das wäre vielleicht auch ganz schön.
Ja, und das ist so lange her, dass ich in Lettland war. Das ist verrückt.
Da wurde noch Schwarz-Weiß gesendet, ne?
Das ist richtig, über die Zahl kann man gar nicht reden. Aber ich habe in Lettland meinen ersten größeren internationalen Titel gewonnen. Ich bin nämlich Junioren-Weltmeisterin und Bronzemedaillengewinnerin zu den Junioren-Weltmeisterschaften 1993 geworden im Rodeln.
Liebe Sandra, eine Aufgabe hast du dann bis nächstes Mal. Frag doch mal die liebe Simi, wie man irgendwie so einen coolen Gruß, den es in Nigeria gibt, den wir uns beiden angewöhnen müssen, dass wir uns immer so hier im Podcast begrüßen oder auch verabschieden. Irgendwas Nigerianisches gibt's doch, oder? Da gibt's auch wahrscheinlich, die wird ja nicht nur Englisch reden, die werden ja auch so ein Dialekt haben, so einen Akzent haben, so, ne, oder?
Ja, die haben verschiedene Dialekte, aber die Grundsprache ist Englisch und das ist schon spannend, ja. Auf jeden Fall hat sie mir schon gesagt, sie hat schon eine Idee für ein Rezept, weil das habe ich ihr erzählt vom letzten Mal und sagt sie, oh, da hat sie eine Idee für ein Rezept.
Das würden wir dann auch veröffentlichen auf der entstehenden Website, definitiv.
Ja, okay.
Enttäuschend wäre ja, wenn sie sagte, wir begrüßen uns immer in Nigeria mit Hi.
Ja.
Also, das muss es doch noch geben, wie was cool ist.
Ja, Sesam, öffne dich.
Genau, liebe Sandra, du kommst jetzt erstmal gut nach Hause von Portugal über den Westerwald und dann eine gute Reise nach Lettland. Und freue mich dann, wenn wir wieder reden. Und nächste Woche gibt es die Folge 3, Sportstunde Golden Underdogs mit Golden Girl Sandra Geriasis.
Ich habe jetzt diese lustigen Omis, die so auf der Couch sitzen, die sehe ich jetzt vor mir und ja, danke. Na, warum ist es doch, das war doch eine sehr beliebte Folge und Serie, glaube ich. Und sehr berühmt, ja, als sie nicht alt waren. Ja, lustig vor allen Dingen. Ja.
Ja, vielleicht fällt mir ja noch ein anderes Kompliment ein, wo du einfach nicht so reagieren musst. Mal gucken. Also, liebe Sandra, mach's gut. Bleib gesund. Wir hören uns nächste Woche und ihr draußen bleibt auch gesund und nächste Woche geht's weiter.
Vielen Dank und danke fürs Zuhören und ja, vielleicht das nächste Mal ja ein paar Zuschauerfragen auch, die wir beantworten.
Sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt, schickt was zu. Wenn ihr spenden wollt, irgendwas, schickt's. Wir leiten das alles weiter, definitiv. Ne? In diesem Sinne.
Gerne. Danke.
Alles Gute.
Ich winke mal, das sieht ja keiner. Winke, winke.
Winke, winke.